Moin und Servus zusammen zum Young Entrepreneurs Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die sich mit den Themen Erfolg, Persönlichkeitsentwicklung und Entrepreneurship auseinandersetzen möchten. Mein Name ist Sebastian Völkel und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge.
Bevor die Podcast-Folge losgeht, gibt es noch eine kleine Sache. Und zwar wird diese Folge unter anderem von Horbach Wirtschaftsberatung unterstützt. Und dadurch, dass ich einen Freund habe, der dort in der Beratung sitzt, habe ich gemeinsam mit ihnen, sagen wir mal, ein kleines Geschenk für euch gemacht. Und zwar könnt ihr mit dem Stichwort Young Entrepreneurs Club an die in der Videobeschreibung oder Podcast-Beschreibung angegebene E-Mail-Adresse dem Anton schreiben. Und dann bekommt ihr A, zum einen eine kostenlose Online-Gründerberatung und B, könnt ihr euch auch noch den kostenlosen Finanzplan sichern, der normalerweise ein bisschen was kostet. Also, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge.
Moin und Servus zusammen zur 10. Folge des Young Entrepreneurs Club Podcast. Heute zu Gast habe ich den Benedikt Held von der Redefabrik. Grüß dich, Benedikt.
Hi Sebastian, ich freue mich, dass ich dabei sein darf und dass wir heute ein bisschen über Kommunikation und Gründertum im jungen Alter reden. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Sehr, sehr cool. Ich habe gleich zu Beginn, ohne jetzt hier groß was vorbereitet zu haben, ganz kurz, dass du dich einmal kurz vorstellst, wer du bist, was du machst und was es mit der Redefabrik eigentlich auf sich hat.
Also grundsätzlich bin ich erstmal jemand, der sich sehr gerne mit Kommunikation beschäftigt und mit Psychologie und Charisma und allem, was da so drumherum dranhängt. Und deswegen sitze ich ja auch vor einem Bücherregal für die Leute, die bei YouTube zuschauen, die es nicht nur hören. Ich lese sehr viel gerne in diesem Bereich. Und aus dieser Leidenschaft für dieses Thema Psychologie, Kommunikation ist dann eben auch der Wunsch entstanden, das, was ich für mich gelernt habe, auch anderen Leuten weiterzugeben. Und das habe ich dann gemacht Ende 2016, als ich die Redefabrik gegründet habe. Und das ist mittlerweile ja, der größte deutsche YouTube-Kanal zu dem Thema geworden. Mittlerweile auch meine Selbstständigkeit. Und da helfe ich einfach anderen Leuten, sowohl auf YouTube als auch die ganzen anderen Sachen, die dazugehören. Ja. Seminare, Coachings und Speakings und so weiter. Ja, mittlerweile auch das neue Buch, das erschienen ist und so weiter. Das alles einfach dazu beitragen soll, anderen Leuten in der Kommunikation zu helfen. Heißt, das ist mein Lieblingsthema, damit beschäftige mich. Und das ist genau die Redefabrik.
Cool. Aber jetzt musst du mir trotzdem mal verraten, wo hat es angefangen? Also ich meine, gehen wir mal irgendwie ein paar Jahre zurück, vor 2016 auch schon. Ja. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Hast du dann auf irgendwie mein Buch gelesen, wo du gesagt hast, boah, das interessiert mich total, da will ich mich näher damit beschäftigen. Wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen?
Ich glaube, dass diese Persönlichkeitsentwicklungsszene und junge Gründerszene, das ging jetzt so, als damals, als ich jung war und so weiter, vor ganz, ganz vielen Jahren, nee, aber ja, vor einiger Zeit tatsächlich ja, noch nicht so groß war. Und da war es bei mir so, dass ich, als ich mein Abitur gemacht habe, heißt in der Oberstufe, da konnte man verschiedene Kurse wählen. Also so Wahlpflichtkurse heißen die, was an sich schon mal ein komischer Begriff ist, Wahlpflichtkurse. Aber im Endeffekt konnte man da Mountainbiken machen oder Kunst oder Rhetorik. Ja. Ich weiß nicht ganz genau, was mich dazu getrieben hat, aber ich habe mich dann in Rhetorik eingewählt. Das war bei einem fantastischen, tollen Lehrer, der das so gut gemacht hat, dass ich mich einfach auch außerhalb der Schule damit beschäftigt hat. Und dann ja, kam es zu den ganzen Büchern, die hinter mir stehen, habe ich ganz viel gelesen, habe ich noch beim Radio und beim Kommunikationstrainer auch ein Praktikum gemacht. Und das war so der Anfang, wo ich dann auch gemerkt habe, wie wichtig Kommunikation ist. Und ich gemerkt habe, wow, da muss man auf jeden Fall auch drauf Acht geben. Und das war so der Anfang in diesem Bereich.
Okay, heißt, wenn du damals im Wahlpflichtkurs irgendwie BMX genommen hättest, dann wärst du jetzt BMX-Weltmeister, oder?
Genau, richtig. Das wäre die Alternative, aber dann wird es die Redefabrik wahrscheinlich nicht geben, ja, genau.
Aber ich sage jetzt mal, hattest du da trotzdem schon gewisse Interessen in dem Bereich oder war das irgendwie komplett neu, das ganze Thema auch, ich sage jetzt mal, Persönlichkeitsentwicklung ist ja immer so ein riesiges Wort, ja, aber gab es davor, wo du gesagt hast, du hast irgendwie schon Bücher gelesen in dem Bereich oder?
Also ich habe davor keine Bücher im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, keine Bücher im Bereich Rhetorik gelesen. Es war tatsächlich so, dass noch viele, viele Jahre weiter davor, ich auch mal, es war in der Mittelstufe, genau, es war gar nicht in der Grundschule, aber in der Mittelstufe, da habe ich so bei so Jugendforsch, Schüler experimentieren und so weiter mitgemacht. Und da dann natürlich auch schon diese inhaltlichen Themen, ja, wenn es im Bereich Biologie oder Chemie oder was auch immer war, da dann auch Präsentationen zu halten. Das habe ich damals schon gemacht, aber es war mir jetzt nicht wirklich bewusst, wie wichtig Kommunikation dafür auch ist. Ich dachte halt, okay, ich präsentiere halt einfach mein Thema, wobei schon da sich eigentlich gezeigt hat, dass die Leute, die es gut präsentieren konnten, dann diese Ideen auch besser vermitteln konnten. Und dann auch ein bisschen später, ich glaube, ich habe da beim Vorlesewettbewerb mal irgendwie gewonnen, also irgendwie Kommunikation war schon drin. Es war jetzt nicht so, dass ich gar nichts damit zu tun hatte. Allerdings wirklich sich mit der Kommunikation und Psychologie um ihrer selbst willen, sage ich mal, zu beschäftigen, das kam wirklich erst durch diesen Rhetorikkurs.
Okay, aber hast du dann irgendwie auch das irgendwie gerne gemacht, also jetzt irgendwie Referate gehalten in der Schule oder irgendwie irgendwelche anderen Dinge vorgetragen, hast du das gerne gemacht? Also war das irgendwie, lag das hier irgendwie oder
also kam das
dann
sich,
auch erst in der Zeit?
Ja, es hat sich durchaus schon nochmal gewandelt, ja. Also jetzt gibt's nichts Geileres für mich, als mich auf den Hocker zu setzen, vor die Seminarteilnehmer zu setzen oder einfach vor der Kamera zu stehen und dann meine verschiedenen Theorien und Metaphern und was auch immer zu präsentieren. Ja. Also da gibt's wirklich nichts Geileres. Und es hat sich schon, dieses Gefühl hat sich ein bisschen geändert. Allerdings war es schon so, dass ich immer ganz gerne vorgetragen habe und auch generell im Unterricht eigentlich immer jemand war, der sich eher mal ein bisschen mehr gemeldet hat und zu jedem Thema irgendwie seinen Senf dazugegeben hat, heißt, doch, das war wahrscheinlich schon gewisserweise drin. Wobei die Qualität der ganzen Sache sich da natürlich hoffentlich verbessert hat.
Ja, klar, durch Erfahrung. Ist ja, glaube ich,
genau, richtig. Klar.
Und also du hast einen Wahlpflichtkurs in Schule, bist da irgendwie in das ganze Thema rein. Wie ging es dann weiter? Also von welchem Jahr sprechen wir dann, wo du dann fertig warst mit der Schule? Ungefähr.
Das war, Moment. Das war, genau, zu 15 hatte ich, glaube ich, den Kurs. Zu 16 habe ich dann die Redefabrik gestartet. Da war ich aber noch in der Schule. Und 2017 habe ich dann mein Abitur gemacht und damit quasi die Schule fertig gehabt. Dann 2017 auch direkt in die Uni gegangen. Genau, und Psychologiestudium.
Hast du es abgeschlossen?
Wie ging es dann weiter? Ich bin gerade noch dabei, es noch fertig abzuschließen. Heißt, ich
studiere den Bachelor oder
studiere und mache nebenbei noch, was heißt das? Also ich studiere und bin gleichzeitig selbstständig. Und dann kam es, es war tatsächlich vieles auch so gleichzeitig, weil das sind jetzt alles, wie gesagt, die letzten 2-3 Jahre. Allerdings, es ist wahrscheinlich so, dass während dieser Zeit ich relativ viel gleichzeitig gemacht habe und da noch für den Mentor gemacht habe, da noch meine, also ich habe auch NLP-Ausbildungen gemacht bis zum Trainer hin, während des Studiums, während der Selbstständigkeit und dann auch noch ein Buch geschrieben und dann noch die Kurse gemacht. Heißt, das ist einfach vieles, sage ich mal, parallel, simultan abgelaufen. Und genau, das ist alles eine Entwicklung der letzten Jahre. Ja.
Aber darauf hast du auch Bock, oder? Also dich würde es jetzt stören, hättest du irgendwas davon jetzt nicht gemacht, oder?
Absolut. Also darauf habe ich mega Bock und es zahnt natürlich auch alles so ein bisschen ineinander. Ja, es gibt so ein paar Leute, also ehrlich gesagt finde ich es eine sehr, sehr fragwürdige Entwicklung, zu sagen, hey, ich werde jetzt Gründer und mache deswegen kein Studium. Finde ich sehr fragwürdig. Ja. Kann jeder entscheiden, wie er will. Viele fragen mich auch, warum studierst du dann überhaupt noch? Und für mich passt es halt einfach alles so gut ineinander. Es ist alles verzahnt. Ich kann im Psychologiestudium Sachen für meine Selbstständigkeit nutzen, vice versa. Natürlich ist nicht alles im Psychologiestudium so cool, wie manche Sachen, die ich in der Selbstständigkeit mache. Ist wahr. Trotzdem glaube ich, dass es, wenn du sagst, du hast deine Leidenschaft gefunden und das sollte der erste Schritt sein, und dann gründest du irgendwas in dem Bereich, dann kannst du ja auch studientechnisch oder was auch immer etwas wählen, was dich dabei unterstützt. Und das ist meines Erachtens eine sehr sinnvolle Sache, um verschiedene Facetten auch zu integrieren. Also mir ist es sehr wichtig und ich glaube, das ist in der Speaker-Szene heute nicht unbedingt immer der Fall, auch eine wissenschaftliche Grundlage unter dem zu haben, was ich mache. Und da einfach andere Facetten mit zu transportieren, wie es vielleicht andere haben. Alles andere. Ja,
dass du halt auch weißt, wovon du sprichst.
Sozusagen. Ja, genau.
Und nicht einfach irgendwas sprichst. Denkst du, dass es da viele gibt auf dem, ich meine, der Markt, wo du dich bewegst, ist natürlich auch riesig und es gibt natürlich auch viele, die so tun, als ob, beziehungsweise die halt einfach, wie soll man sagen, einfach nur Aufmerksamkeit wollen. Mhm. So habe ich das Gefühl. Also ich kenne halt viele irgendwie auch, die sagen, okay, sie wollen jetzt nur Aufmerksamkeit, aber jetzt ohne jetzt viel irgendwie wirklich geben zu wollen. Mhm. Das Gefühl auch so bei dir im Markt, oder?
Ja, ich würde es gar nicht mal alles so negativ bewerten, allerdings würde ich schon sagen, dass es da relativ wenige gibt. Also es gibt ein paar Kollegen, die von der wissenschaftlichen Ebene super sind. Also wenn du den Professor Dr. Jack Nasher anschaust, der ganz viele auch wissenschaftlich belegt hat. Und auch zum Beispiel, also tatsächlich sind es gerade die, bei denen ich Ausbildung gemacht habe oder die meine besten Kollegen auch sind. Sei es jetzt ein Maxi Mankiewicz oder ein Roman Braun oder also da gibt es schon ein paar Leute und die wirklich auch gute, sag ich mal, wissenschaftliche Sachen zu sich haben oder teilweise wissenschaftliche, teilweise andere Themen. Ich glaube, den Anspruch muss man auch gar nicht haben. Also ich finde es gut, wenn andere vielleicht auch nur ihre, was weiß ich, ihre Lebensgeschichte präsentieren und damit anderen mindestens genauso helfen wie irgendjemand, der nur trockene Theorie aus irgendeinem Studium oder sowas runterbetet. Ich glaube nur, es kann sinnvoll sein, verschiedene Facetten zu haben, wenn es nicht in die Richtung geht, dass dann Sachen gesagt werden, die wissenschaftlich einfach nicht haltbar sind und sogar schädlich sein können für die Leute, finde ich es durchaus gut, dass es da einfach verschiedene Typen gibt und dann sucht sich halt jeder seinen Trainer raus. Und deswegen, wie gesagt, bin ich halt auch im Kreis der Leute, die sowieso die paar sind. Und dann gibt es halt auch noch andere Trainer, die aber auch völlig, völlig cool sind. Und da gibt es fantastische Storyteller, zum Beispiel der Tobias Beck, der Tobi, der ist auch ein ganz toller, netter Kollege, der einfach einen anderen Aspekt zeigt. Und finde ich auch absolut richtig und absolut gut so. Also nur ich möchte halt den Teil geben, wo ich denke, dass es noch nicht so viel gibt.
Ja. Ich sage jetzt mal, das schätzen natürlich auch deine Zuschauer und Zuhörer. Also ich sage jetzt mal, deswegen haben sie sich zum Beispiel auch dich rausgesucht.
Genau.
Das ist ja das Coole, das Tolle an digitalen Plattformen wie YouTube, dass du dir halt wirklich die Person raussuchen kannst, die dir halt am meisten gefallen.
Absolut.
Und Thema YouTube, als du dann angefangen hast während der Schule mit der Redefabrik, was war da so deine Intention? Also hast du irgendwie gesagt, du hast da irgendwelche bestimmten Ziele oder was war da so, warum du das angefangen hast?
Es gibt so dieses, fange nie etwas an, sodass du damit Geld verdienen willst. So diese grundsätzliche Sache. Ehrlich gesagt ist dem von meiner Seite aus nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe es so gestartet und sicher gibt es auch Leute, die anders starten und dann damit erfolgreich sind, mag sein. Ich kann nur für mich auch sagen, ich habe tatsächlich diesen Kurs gehabt, den Rhetorikkurs in der Oberstufe, habe dann im Internet auch geschaut und es gab ein paar Webseiten, aber auch nicht so viele wie heute. Ja. Auf jeden Fall, es gab ein paar Webseiten und es gab keinen einzigen YouTube-Kanal zu diesem Thema. Jetzt gibt es, da habe ich die Redefabrik gemacht, das war der erste damit und jetzt gibt es auch einige andere. Und das ist tatsächlich sowas, ich habe mich einfach damit beschäftigt, ich fand es mega cool und dachte mir, das kann ich ja jetzt auch mit anderen teilen. Natürlich freue ich mich drüber, wenn viele Leute sich das angeschaut haben und über die Zeit, wenn ich daraus ein Business machen will, macht man sich natürlich auch Überlegungen, was sind Ziele, was sind nächste Schritte, strategische Überlegungen, klar. Aber ich ging einfach mit der Intention ran, einfach Wissen anderen zu teilen und wo ich selbst drauf Lust habe und da einfach ein bisschen was zu teilen und hat auf jeden Fall gut geklappt,
Ja, hat man ja gesehen, ich meine, die Leute haben es aufgenommen, ich sage jetzt mal, du hast deine, ich sag jetzt mal, wie viele Abonnenten hast du jetzt auf YouTube?
300.000.
Ich meine, die sind ja jetzt 2016, 2019, ich meine, die sind jetzt innerhalb von 3 Jahren relativ organisch, relativ schnell gewachsen.
Nur
heißt, heißt, das gewisse sozusagen Interesse ist natürlich da von den Leuten, sich über solche Themen zu informieren.
Ja.
Cool. Ich hatte es vorhin noch ganz kurz angesprochen und zwar, wenn man jetzt kurz nochmal den Fokus jetzt auf Young Entrepreneurs Club kurz richtet und das jetzt vor allem auf junge Unternehmer, junge Gründungslustige, wie auch immer, dass meiner Meinung nach viele das Thema eben Rhetorik und starke Kommunikation unterschätzen. Magst du da vielleicht hast du da auch irgendwie persönliche Story, weiß ich jetzt genau, aber zu dem Thema irgendwie vielleicht auch jemand, der jetzt irgendwie ein Startup gründen will oder so, was er da eben beachten sollte, vor allen Dingen bieten.
Kommunikation ist so ziemlich die wichtigste Sache, die du haben kannst, Kommunikation hast du sowieso. Gute Kommunikation ist so ziemlich die wichtigste Sache, die du haben kannst, weil schlechte Kommunikation es zerschießen wird. Ja. Ich sag mal so, ich sehe 2 Gruppen von Leuten, die ein Thema mit Kommunikation haben. Und zwar auf der einen Seite leider die Leute, die denken, dass Kommunikation alles ist. Bei mir ist Kommunikation schon sehr, sehr viel, weil mein Thema ist Kommunikation und ich verpacke es kommunikativ. Bei den meisten ist es aber ein anderes Thema und sie sollten es natürlich trotzdem kommunikativ verpacken. Es gibt, glaube ich, viele Leute, die reden viel und machen dann wenig. Das ist ein absolut falscher Ansatz, den man wirklich hinterfragen sollte. Also es gibt Leute, die denken, die sind der große Zampano und dann ja, kommt wenig bei raus. Auch in der Young Entrepreneurship-Szene. Und dann gibt es die zweite Gruppe, die gute Inhalte hat und denkt, dass die ausreichen. Viel falscher kann man nicht liegen. Also zu einem gewissen Grad natürlich schon, aber auch Marketing sind Sachen wie, also auch Marketing ist eine Form von Kommunikation. Ich war, während ich diesen Rhetorikkurs hatte und generell in der Oberstufe, in der Programmiererklasse. Da sind viele Leute gewesen, die hatten diese tollen Inhalte. Ja, die waren Experten in ihrem Bereich, konnten es aber gar nicht gut rüberbringen und haben sich teilweise mit anderen Programmierern so in die Haare gerauft, dass es da irgendwelche Probleme wegen kleinen Code-Schnipseln gab. Und natürlich, wenn sie das dann pitchen sollen, wenn sie daraus irgendwie ein Unternehmen machen, wenn sie Kunden gewinnen wollen, wenn sie Kundenbeziehungen aufrechterhalten wollen, was auch immer, dann braucht man eben effektive Kommunikation. Effektive Kommunikation bedeutet, wenn du ein Unternehmen gegründet hast, wie gehst du mit anderen Leuten um, die jetzt gar nicht mehr direkt was mit deinem Business zu tun haben? Also beispielsweise auch Kommunikation mit dem Finanzamt. Das ist jetzt eine ganz, ganz banale Sache.
Ja, klar.
Kommunikation ist auch, wie gehst du mit deinen Kunden um? Wie gewinnst du neue Kunden? Wie machst du Pitches? Wie gehst du mit deinen eigenen Mitarbeitern um? Wie gehst du mit Freunden oder anderen Leuten um, die nicht in deinem Business sind und auch keine unbedingten Partner sind, aber trotzdem dir irgendwas geben können oder du denen auch irgendwas geben kannst? Das sind alles Formen von Kommunikation. Und auch wie jetzt gerade mal, wenn wir ein relativ junges Publikum haben, wie gehst du damit um mit anderen Schulkameraden oder mit anderen Studienkollegen, mit deiner Familie, mit deinem Freundeskreis, alles das von Kommunikation, die deinem Business zuträglich werden können oder abträglich werden können. Und da glaube ich, dass viele Leute denken, dass Inhalte genügen und sie tun es einfach nicht. Und dann führt es dazu, dass sie denken, ach, die Idioten, die können eigentlich gar nicht alle einschätzen, was ich für ein tolles Programm hier gecodet habe oder was für eine tolle Softwarelösung ich hier gemacht habe oder was für ein tolles Buch ich hier geschrieben habe oder was für ein tolles neues Produkt oder neues Getränk oder neues, was auch immer ich gemacht habe. Beispielsweise, es gibt genug Deos. Wenn du in den nächsten Drogeriemarkt gehst, da gibt es genug Deos. Wenn jetzt irgendeine Marke, etabliert oder nicht etabliert, ein neues Deo da reinstellen will, dann ist es natürlich nicht nur der Inhalt, der verkauft. Es ist auch die Art und Weise, wie es kommuniziert wird. Ist es ein besonders biofreundliches Produkt? Ist es ein besonderes Produkt, das mit einem Sternchen oder irgendeinem Star oder sowas verknüpft wird? Oder was auch immer. Die Art und Weise, wie Inhalte kommunikativ rübergebracht werden, sorgt dafür, ob es ein Erfolg oder ein Misserfolg wird. Neben dem natürlich Faktor des Inhalts, der dann natürlich auch zum Erfolg oder Misserfolg beiträgt.
Aber denkst du nicht auch, dass es eben auch viele ausnutzen, also vor allem zum Beispiel Unternehmen, also dass sie eben sagen, okay, mit einer gewissen Art von Kommunikation, ist ja jetzt mal psychologische Gehirnwäsche, wenn man irgendwie in das Thema reingeht, aber dass auch irgendwie viele Startups einfach das auch ein bisschen ausnutzen einfach, also wie sie es nach außen tragen, um dann den Kunden, obwohl das Produkt natürlich nicht allzu gut ist.
Das ist dann natürlich eine Grundsatzfrage, wo du sagst, was ist ein gutes Produkt? Also ich glaube, dass viele Gründer, Gründerinnen, Unternehmen generell überzeugt sind, dass ihr Produkt gut ist.
Ja.
Und dann ist es, nach Paul Watzlawick, man kann nicht kommunizieren, nicht ob du Kommunikation nutzt, sondern wie du sie nutzt. Und wenn du davon überzeugt bist, dass dein Produkt gut ist, ist es, glaube ich, auch absolut wichtig, dass du dann eine gute Kommunikation an den Tag legst. Also das Lustige ist, meist sind es die Leute, die in mein Coaching kommen, die sowieso schon ganz gut in Kommunikation sind. Ich glaube also, man sollte nicht die verteufeln, die schlechte Produkte haben und gute Kommunikation nutzen, sondern wenn du selbst ein gutes Produkt oder eine gute Dienstleistung oder was auch immer hast, dann solltest du die Verantwortung auch selbst übernehmen, deine Kommunikation zu verbessern. Und natürlich gibt es dann auch Kommunikationsmethoden, die dann irgendwie manipulativ sind oder so überzeugend sind, aber einen sich von einem schlechten Produkt überzeugen. Natürlich, das wird es geben. Nur frag einen Samsung- und einen Apple-Nutzer, was ist das bessere Produkt? Die Samsung-Nutzer sagen, hey, meins. Die Apple-Nutzer sagen, hey, meins. Und dann sagen natürlich die Samsung-Leute, Apple hat irgendwie, was weiß ich, Akkus, die nur kürzer funktionieren und deswegen sollten die nicht so gute Marketing-Tools verwenden. Die andere Seite sagt genau das andere über was auch immer. Und das ist so, die Frage ist, über was regst du dich auf und was kannst du selbst beeinflussen? Und wenn du selbst ein Gründer bist, ist, glaube ich, Selbstverantwortung für die eigene Kommunikation und natürlich auch die inhaltliche Qualität deiner Produkte und Dienstleistungen so ziemlich das Wichtigste, was du haben kannst. Also zum Beispiel Buch, Videokurs, Coachings. Ja. Ich würde die, natürlich bewerbe ich die oder empfehle ich die, aber nur, weil ich glaube, dass da wirklich viel, viel Inhalte auch gut dahinter stecken.
Ja.
Und das ist die Sache, die sich dann langfristig auswirkt. Die Buchverpackung, sage ich mal, ja, also von irgendwelchen Büchern jetzt wirklich oder von irgendwas anderem, also die Verpackung ist natürlich das, worauf die Leute im ersten Moment anspringen. Wenn du dann aber ein so schlechtes Produkt hast, dass die Leute schnell wieder abfallen, natürlich, dann geht die ganze Sache nach hinten los. Ich glaube aber, wenn du gute Produkte hast und die dann aber auch gut verkaufst oder rüberbringst, dass du dann langfristigen Erfolg haben kannst. Nicht, wenn du nur gute Produkte hast und die gar nicht an den Mann bringst.
Ja, aber was mich da jetzt noch interessieren würde, ist, weil deine Meinung zu dem, und zwar gibt es ja dieses, ich sage jetzt mal Sprichwort, dieses Fake it till you make it. Und da habe ich sozusagen meine Theorie aufgestellt, sozusagen, dass es auch zwei verschiedene Arten von Fake it till you make it Personen gibt. So die einen, die halt Fake it till you make it und das dann wirklich so meinen und auch wirklich so umsetzen. So diese eine Art von Personen. Aber die anderen, die Fake it till you make it nur deswegen benutzen, weil ihr Make it einfach noch nicht so weit gereift ist, aber trotzdem sich nach außen, vor allem jetzt irgendwie als junges Startup oder so, natürlich größer präsentieren müssen, als sie momentan sind, aber trotzdem im Hintergrund das Ganze natürlich groß aufziehen und trotzdem maken, bis sie es halt dann gemaked haben.
Ja.
Deswegen würdest du dem zustimmen, dass es da so diese zwei verschiedene Arten von Personen gibt oder Gruppen oder?
Ja, durchaus. Also es gibt auch Leute, die nur faken und auch Leute, die nur maken. Denke ich schon. Die Frage ist nur, was für eine Konsequenz ziehst du daraus? Also ich glaube, ja, diese beiden Gruppen gibt es.
Ja. Nee, ich spreche es deswegen an, weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt ein junges Startup und ich habe irgendwie noch nicht so viel Erfahrung und so weiter. Und dann würde ich sagen, okay, das präsentiere ich nach außen so. Hey, schaut mich an, ich habe keine Erfahrung, ich kann eigentlich gar nichts, mein Produkt ist irgendwie doch noch gar nicht so ausgereift. Ich gehe natürlich nach außen und sage, hey, guck mich an, hier irgendein erfahrener Gründer, Team, 5 Leute, mein Produkt ist voll geil. Es dauert nur noch ein bisschen, bis es wirklich auf den Markt kommt. Das meine ich damit mit diesem Fake it, make it so ein bisschen.
Das ist tatsächlich eine gefährliche Sache, glaube ich. Also ich kenne tatsächlich auch einige Leute in meinem Umfeld oder durch mein Netzwerk, die jung gründen wollen, allerdings wenig inhaltliche Kompetenz haben. Und das sage ich jetzt echt mal so hart. Ich glaube, wenn du Coach in dem Bereich werden willst, und ich sage das bewusst, obwohl ich selbst jung bin und selbst wenig Lebenserfahrung habe, da solltest du eine gewisse Kompetenz haben. Also bevor ich den Kanal gestartet habe, bevor es ein einziges Video gab, habe ich schon über 100 Bücher gelesen, habe schon beim Radio, beim Kommunikationstrainer mehrmonatiges Praktikum gemacht, war in diesem Rhetorikkurs, habe selbst schon Reden gehalten und so weiter und so fort. Das heißt natürlich nicht, dass ich da perfekt bin. Nein, immer, man sollte natürlich immer weiter lernen. Aber es ist, glaube ich, gefährlich, sich selbst zu hoch anzupreisen, weil die Leute es dann auch irgendwann merken. Also die Leute, weil dann stellen sie irgendeine tiefgehendere Frage und merken, okay, du kennst deine eigenen Modelle nicht wirklich. Ja? Dann sagst du irgendeinen einfachen Satz, den hast du gehört. Oh, du bist der Durchschnitt der 5 Personen, die um dich rum sind, machst darüber ein 5-Minuten-Video und dann bist du irgendwann mal auf der Bühne und dann stellt jemand eine Frage, aber nach der Elaboration Likely, was auch immer, nach irgendeiner Methode und dann fällt halt die ganze Sache zusammen. Klar. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Man darf sich gut darstellen und man sollte sich auch gut darstellen. Man sollte das, was man hat, gut rüberbringen, aber man sollte nicht das, was man noch nicht hat, propagieren. Und wenn du halt sagst, ich glaube, für die eine Gruppe, wenn du es in zwei Gruppen einteilst, für die eine Gruppe ist es tatsächlich so, gewinne den Mut, überhaupt zu dem zu stehen, was du schon hast. Ja. Und sei dir auch bewusst, dass wenn es eine andere Gruppe gibt, dass du dann auch diese Sachen bestmöglich rüberbringen solltest, weil du ja gute Inhalte hast. Dann gibt es vielleicht die andere Gruppe, bei der man eher mal sagen sollte, ganz ehrlich, sammle Erfahrung, lerne mehr, um dann das, was du hast, wie auch wieder die andere Gruppe, gut vertreten zu können und zu sagen, hey, zum Beispiel, du willst Coach werden, dann fang vielleicht mal an, kostenlos erste Coaching-Calls zu machen, um zu sehen, wie es funktioniert. Und dann kannst du sagen, und dann kannst du nach, was weiß ich, 2 Wochen oder Monaten oder Jahren sagen, ich habe in den letzten Monaten über 50 Coaching-Calls zu meinem Fachgebiet geführt und habe so Strategien erarbeitet, die diesen Leuten geholfen haben, weiterzukommen. Und dann kannst du 5 Testimonials machen. Also quasi Kundenrezensionen, die sagen, hey, das hat super funktioniert. Und dann hast du wirkliche Beweise und die bringst du aber auch gleichzeitig gut rüber. Zu sagen, hey, ich bin der tolle, große Coach und erfahren und werde jetzt erfolgreich durch mein Coaching-Programm, ohne dass du dann zeigst, dass es wirklich funktioniert, das geht nach hinten los. Und ist natürlich auch ethisch sehr, sehr, sehr fragwürdig, mal abgesehen davon, dass es nach hinten losgeht. Und deswegen würde ich Folgendes empfehlen. Sammle Erfahrung, natürlich immer weiter. Also ich weiß, dass ich in 5 Jahren mehr Erfahrung gesammelt habe als heute, was nicht heißt, dass ich heute nichts machen sollte. Aber ich sollte halt einfach das, was ich schon habe, selbstbewusst und gut kommunikativ rüberbringen.
Ja, aber du würde mich jetzt interessieren, wie du damit umgehst, weil ich meine, du bekommst vielleicht von vielen auch gesagt, ja, hey, ist ja schön und gut, dass du die ganzen Bücher gelesen hast, aber komm doch erstmal richtig im Leben an, sammel doch mal Lebenserfahrung. Das ist, da kriegst du doch bestimmt viel zu hören. Was
spannend, bekomme ich eigentlich fast gar nichts zu hören, weil die Leute, die zu mir kommen, die wissen, wer ich bin. Die sehen, also ich habe ein Proof of Concept. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich sag mal 200 Videos auf dem Kanal. Die sind kostenlos, die kann man sich anschauen. Und wenn mich dann ein Unternehmen bucht und mich vor 50-jährige Manager sitzt, dann kann ich sagen, was ich zu erzählen habe. Und dann wissen die, worauf sie sich einlassen. Und die wissen, und dann kann ich manche Sachen auch, so, toll, dass sie da, also, und dann ist halt natürlich auch die Frage, mit welcher Einstellung gehst du ran? Wenn ich vorne ein Seminar halte, und da ist mein Publikum. Und da sind da 50-jährige Manager, sage ich jetzt einfach mal. Oder Führungskräfte.
Ja, ja.
Und dann sagt einer, also ganz ehrlich, ich hatte da letztens folgenden Fall. So. Und dann berichten die halt aus ihrer Lebenserfahrung. Da wäre es von meiner Seite als Trainer aus, also nach meinem Selbstverständnis, wie ich mich als Trainer definiere, völliger Schwachsinn, das irgendwie, also mich jetzt irgendwie angegriffen zu fühlen. Sondern ich sage, vielen Dank für den Beitrag. Das ist ein wichtiger Beitrag und ein gutes Beispiel, wo vielleicht diese Theorie oder dieses Modell auch mal anders sein kann. Und das ist aber jetzt der Punkt. Ich glaube, dass meine Lebenserfahrung oder auch die Lebenserfahrung eines 50-Jährigen oder auch die Lebenserfahrung eines 80-Jährigen nicht unbedingt so viel wiegt wie eine Studie über 10.000 Leute.
Ja.
Und dann kann ich sagen, es ist nun mal so, dass 10.000 Leute in diesen Studien gezeigt haben, dass das und das der Fall ist. Wenn es bei dir anders sein, und das ist jetzt das eine Wichtige. Und deswegen kann ich Modelle lehren, die wichtiger sind als meine eigene Lebenserfahrung. Also da sollte man sich, glaube ich, auch nicht zu wichtig nehmen, weil so. Und aber auf der anderen Seite den Respekt gegenüber allen anderen zu haben, zu sagen, und trotzdem ist dein Modell der Welt, das du jetzt hast, deine Realität, die ist absolut richtig so. Wenn das passiert ist, wenn du trotz der ganzen Studienergebnisse, trotz der ganzen Theorien, trotz der ganzen Bücher einfach eine andere Realität hast, alles klar, ist richtig so, dann setzen wir da an. Und dann können wir glauben, dann können wir wieder die Möglichkeit nutzen, Glaubenssatzarbeit, Wertearbeit, was auch immer, um da anzusetzen. Heißt, ich sage niemandem, dein Modell ist falsch und mein Modell ist richtig. Ich sage nur, viele haben das gezeigt, schau es dir an. Und tatsächlich kriege ich da solche Vorwürfe oder sowas, weil einmal das Argument von meiner Seite halt auch auskommt und die Leute sehen ja, was ich auf der Bühne mache oder im Video mache. Ja. Und wenn ich dann halt einfach Sachen mitgebe, die für sie funktionieren, wir machen also zum Beispiel in Seminaren, da werden Übungen gemacht und dann sehen die Leute ja, ob es funktioniert oder nicht. Und dann können sie sich einbringen. Und deswegen ist es tatsächlich selten so, dass sie sich angegriffen fühlen. Muss man natürlich auch alles kommunikativ rahmen und aufarbeiten. Aber tatsächlich sind die Leute, die meine Kunden sind im Endeffekt, die Leute, die sich darauf einlassen. Also vielleicht gibt es auch ein paar Leute, die auf YouTube sagen, oh, der junge Typ, was will der von mir? Aber die meisten Leute, die meinen Kanal schauen oder abonnieren, die finden das auch gut, was ich mache. Und die wissen, was sie bekommen. Ja. Und die, die es nicht gut finden, cool. Dann können sie zu einem anderen Kollegen gehen, der viel mehr Lebenserfahrung hat. Ist ja, passt ja alles. Und dann gibt es aber auch halt die weitergehenden Kunden, sage ich mal, sind halt auch nur Leute, die sowieso schon wissen, was ich habe. Also es ist halt eine andere Form von Proof of Concept.
Ja, aber ich finde es mega spannend. Also es ist echt ziemlich cool. Aber ich meine, es macht ja auch Sinn, was du vorhin auch angesprochen hast, sozusagen ja auch von anderen Personen, die Erfahrung haben, von denen die Erfahrung mitzunehmen oder zu lernen einfach, beispielsweise durch Bücher, durch Seminare, whatever. Ich meine, Beispiel dazu, wenn man das Thema als Geld nimmt und man sagt, okay, welche Beziehung habe ich an sich zu Geld, dann ist es doch sinnvoll, wenn ich mir anschaue, okay, die reichsten Menschen der Welt haben mir Bücher über Geld geschrieben, was ist deren Meinung zu Geld? Und wenn die sagen, hey, Geld ist nicht alles und du wirst dich unbedingt unfassbar glücklich, wenn du nur Geld hast, dann macht es ja Sinn, das sozusagen ins eigene Leben oder in die eigene Denkweise zu implementieren. Und so kannst du es ja auf viele Bereiche übernehmen.
Genau, weil sonst machst du Trial and Error und probierst alles aus und fährst gegen die Wand und nimmst die nächste fest wieder gegen die Wand. Und da macht man sich, glaube ich, das Leben ein bisschen zu schwer. Und da, ich meine, dann kann ich ja jeden fragen im Publikum und fragen, woher haben sie ihr Wissen? Und wenn die Person sagt, nur durch eigene Lebenserfahrung, dann würde ich das mal sehr stark hinterfragen. Auch die Person hat Mentoren, Vorbilder, informiert sich ja auch irgendwie. Völlig legitim. Ja. Und so ist es halt in meinem Bereich. Und die Person macht es halt, wenn sie ein Programmierer ist, in ihrem Bereich, wenn sie Schlosser ist, in ihrem Bereich.
Ja, ja. Nee, mega cool. Denkst du, dass es trotzdem da auch ein bisschen fehlt an kann man es gut rüber, also irgendwie in Schulen oder Universitäten wirklich gute Mentoren, weil ich habe immer das Gefühl, dass das, klar, du hattest jetzt bei deinem Wahlpflichtkurs eine super geile Lehrerin, glaube ich, war es, oder Lehrer, weiß ich, Lehrerin, die super beigebracht hat. Das ist aber leider nicht sozusagen der Normalfall, sondern es gibt eben viele Lehrer und auch Professoren, die eben nicht als Mentoren gelten, sondern halt, ja, eben nicht. Denkst du, dass man da sehr, sehr stark hingehen sollte zu mehr Mentoren in Schulen und Universitäten?
Sobald du jemanden hast, der dich irgendwie auf eine Mentorart und Weise interessiert oder sagst, da willst du viel von lernen, kann ich das nur empfehlen. Also es gibt in der Schule, in der Uni, vielleicht weniger, aber die Leute gibt's. Ansonsten in dem Verein nebenan. Und es muss nicht mal ein Experte in diesem Bereich sein, der dann Rhetoriklehrer heißt. Es kann einfach einer sein, der geniale Präsentationen macht. Dann, oder in dem, was weiß ich, Pfeil- und Bogen-Club, den du nebenbei hast, der hält immer so eine tolle, was weiß ich, Wochenrede oder keine Ahnung. Ja, dann schau dir doch mal an, was macht der denn genau? Und dann kannst du natürlich auch schauen. Es gibt vielleicht Leute auf YouTube, ja, beispielsweise, dafür habe ich auch den Kanal gemacht. Und es gibt tolle Kollegen auch zu anderen Bereichen oder Bücher oder Seminare. Und dann kannst du halt von denen lernen, wo du denkst, es ist toll. Also ich kann absolut nur empfehlen, sich Mentoren zu holen, sei es jetzt auf einer, ja, wie gesagt, Buchform oder halt auch auf einer, ja, persönlichen Form auf jeden Fall. Ja.
Willst du das mit deinem Buch auch so ein bisschen bezwecken, als Buchmentor sozusagen für deine Leser zu gelten?
Genau, ja, also auf jeden Fall. Das Buch ist dazu da, Leuten alle Werkzeuge mitzugeben, die sie brauchen, um eine gute Rede zu schreiben. Und damit fungiert es quasi auch gewisserweise als Buchmentor. Ja.
Okay, und bevor wir zur letzten Frage kommen, können wir da nochmal kurz einhaken. Und zwar, du hast jetzt das Buch geschrieben, hast jetzt kurz erzählt, aber wo, wenn man jetzt noch ein bisschen über deine persönlichen Ziele redet, wo willst du da noch hin? Also willst du noch ein weiteres Buch schreiben? Willst du Redefabrik noch größer machen? Also wo soll es hingehen in den nächsten Jahren bei dir?
Bei mir ist es so, dass ich grundsätzlich erstmal meine Mission quasi weiterbringen möchte und meinen Inhalt weiter teilen möchte. Aus zwei Gründen. Erstens, weil mir selbst mega viel Spaß macht. Ich gehe da völlig drin auf. Und weil ich damit auch anderen helfen kann. Das ist generell dieses Gebiet Kommunikation und persönliche Weiterentwicklung. Alles, was dann damit zu tun hat. Überzeugung, Charisma und so weiter und so fort. Und das will ich einfach weiterbringen. Das ist so die Vision, wie ich sie genau weiterbringe. Das kann ich jetzt noch nicht ganz genau sagen. Also ich will auf jeden Fall Seminare, Coachings, YouTube-Videos und so weiter weiterhin machen. Ich weiß nicht, ob in 5 Jahren YouTube noch eine große Plattform ist. Kann ich nicht sagen. Ja. Vielleicht geht es durch die Decke, vielleicht crasht es alles. Das kann ich noch nicht genau sagen. Was aber trotzdem gleich bleiben wird wahrscheinlich, ist dieser Kern, den ich weiter voranbringen möchte. Und da ist es so, dass wir, ganz kurz schon vor dem Interview auch schon gesagt, wir gerade im Team auch an einem großen Kommunikationsmodell sind, das sehr hilfreich sein kann. Und da sind wir gerade so ein bisschen am Austüfteln. Und dazu werden wir wahrscheinlich langfristig gesehen, so wahrscheinlich das erste Mal, dass ich das auch öffentlich sage, Seminare und auch Ausbildung machen, in die Richtung wird es wahrscheinlich langfristig gehen. Also das ist natürlich noch ein bisschen in der Zukunft, aber das ist sowas, wo ich auch sage, da haben wir wirklich ein super solides Modell auch erstellt, das wir dann auch lehren wollen, um noch mehr Leuten diese Kommunikationswerkzeuge auch mitgeben zu können.
Geil. Ich bin gespannt, was noch kommt.
Kannst du sein.
Jetzt die letzte Frage ist, die stelle ich mal allen Podcast-Interview-Gästen. Und zwar gibt es ja immer dieses berühmt-berüchtigte Fragen an dein jüngeres Ich. Mhm. Davon wollte ich ein bisschen weggehen und habe gesagt, okay, da gibt es wirklich eine bestimmte Person, die heißt Tim, ist 18 Jahre alt, geht momentan noch zur Schule, macht jetzt nächstes Jahr Abi und der findet dieses Thema Startup, Entrepreneurship, findet er total cool, weiß aber jetzt nicht wirklich, wie er da irgendwie reinstarten soll, was er irgendwie wirklich machen soll. Deswegen würde ich dich gerne fragen, welche drei Dinge du ihm gerne mitgeben willst für die nächsten Jahre, auch jetzt für die nächsten Monate, was er eben machen kann, was er umsetzen kann, um da wirklich reinzugehen. Und kannst du eben auch gerne kommunikative Aspekte mit reinbringen.
Okay, also, lieber Tim, drei Sachen. Erstens, Startup und Business ist kein Selbstzweck. Damit meine ich, dass es nichts bringt, einfach so ein Unternehmen zu gründen, nur um dann irgendwie ein Unternehmen zu haben. Das ist, glaube ich, eine etwas fehlleitende Idee. Und damit käme ich auch schon zur zweiten Sache. Finde das, was du gerne und gut machst. Das kann was sein, was du schon immer ein bisschen gemerkt hast, zum Beispiel wie bei mir irgendwelche Präsentationen, die du schon ganz gerne gehalten hast, irgendwelche Themen, die dich besonders interessieren. Vielleicht was im Thema Entrepreneurship, was interessiert dich da besonders? Sind es die Menschen, mit denen du dann in Kontakt kommst? Ist es das Wissen, das du lernst? Ist es dieser technische Aspekt? Oder was ist es genau daran? Und wie kannst du das vielleicht auch als inhaltlichen Punkt mitbringen? Und vielleicht hast du ja sogar schon ein Thema, wo du sagst, okay, da würde ich jetzt ganz gerne ein Programm oder sowas schreiben oder eine Dienstleistung anbieten oder was auch immer. Und da wirklich zu finden, was man gerne macht und was man gut macht, und damit anderen zu helfen, das ist das meines Erachtens Grundlegende, das viel, viel wichtiger ist als irgendwelche dann kommunikativen Aspekte und aber auch ganz später irgendwelche geschäftlichen Aspekte mit, was für ein Business baust du dir wie auf, was sind da die genauen Schritte. Ja, ja. Und dann tatsächlich als drittes, ich gebe nicht mal wirklich einen kommunikativen Ratschlag, weil ich glaube, diese drei Punkte wichtiger sind. Also wie gesagt, erstens, Business ist kein Selbstzweck. Zweitens, finde das, was du gut und gerne machst und gerne auch anderen helfen kannst. Und drittens, gibt es so dieses Lean-Prinzip. Also starte kleinstmöglich und geh dann einfach kleine Schritte. Das kann sein, dass du erstmal zu einem Mentor gehst und kostenlos für den arbeitest. So habe ich das auch gemacht, dass du ein Praktikum irgendwo machst, dass du Erfahrung sammelst, dass du, wie ich vorhin schon gesagt habe, irgendwelche Coachings machst, kostenlos, um den Leuten mal in dem Bereich was mitzugeben. Oder wenn du eine Webseite machst oder wenn du eine Software machen willst, dass du dann eine Webseite dafür vielleicht schon mal machst, dich schon mal ransetzt und das mal ersten Leuten, möglichen Interessenten präsentierst und sagst, hey, würde dich sowas interessieren? Und dann Feedback nimmst. Also diese Methode, kleinstmöglich anzufangen, dann Feedback zu sammeln und dann mit diesem Feedback neu zu machen und neu zu machen und neu zu machen, das ist, glaube ich, die sinnvollste Methode. Oder einen YouTube-Kanal zu starten oder einen Podcast zu starten und dann zu sehen, wie läuft es? Was sind da die einzelnen Faktoren? Weil in diesem Prozess reifst du. Und dann kannst du irgendwann vielleicht auch den Schritt gehen und dann ein Produkt erstellen oder eine Dienstleistung erstellen, ein Coaching anbieten, was auch immer. Heißt, drei Punkte. Erstens, Business kein Selbstzweck. Zweitens, finde das, was du gern und gut machst und damit auch anderen hilfst. Und drittens, darauf aufbauend auf diesen drei ersten beiden Punkten, das, was du dann gerne machst, mach kleine Versionen und nimm Feedback und verbessere dich ständig auf dem Weg.
Geil. Wenn das jetzt nur jeder umsetzen würde, der es gerade hört, dann hätten wir erfolgreiche Unternehmer.
Genau.
Cool. Vielen, vielen Dank für die Tipps. Auch vielen, vielen Dank für das ganze Interview. War wirklich sehr, sehr cool. Viele coole Inhalte besprochen, sehr viel geiler Output. Jetzt kannst du natürlich gerne noch mal ein bisschen sagen, wo man dich finden kann. YouTube-Kanal, Instagram auch gerne und vielleicht noch ein bisschen dein neues Buch nochmal ganz kurz.
Ja, genau. Alles, was der Rede verbringt.
Alles, was du raushaust.
Genau. Ja, tatsächlich empfehle ich jedem, der sich ein bisschen mit Kommunikation beschäftigen möchte, einfach mal den YouTube-Kanal Redefabrik, wie schon gesagt, da gibt es genug Videos, die man sich kostenlos einfach so anschauen kann, zum Thema Kommunikation, Rhetorik, sowohl Analysen als auch Theorievideos und dann zweitens die Webseite redefabrik.net, weil da ist alles drauf, von Seminaren zu Kursen, auch dem Buch und ja, ansonsten, wer das Buch sich noch nicht holen will, aber mal reinschauen will, der geht einfach in den nächsten Thalia oder Hugendubel oder was auch immer, schaut in die Kategorie Kommunikation, Rhetorik und da wird es dann hoffentlich stehen. Wenn nicht, sagt es den Leuten und dann bestellen sie es gerade und dann können wir da auch mal reinschauen. Aber auf dem YouTube-Kanal Redefabrik und der Webseite redefabrik.net findet man eigentlich alles und da wünsche ich ganz, ganz viel Spaß und viel kommunikativen Erfolg, wie ich so schön sage, beim Konsumieren und beim Lernen.